Meine Mutter, muss ich sagen, hatte dieselbe Krebserkrankung. Mhm. Die hat dann mittendrin aufgegeben. Habe ich mich damals total drüber aufgeregt. Ich habe gesagt, sag mal, geht's noch? Die hatte nicht die Fantasie, dass man sich da jemals von wieder regenerieren kann. Ich mhm. auch nicht. Ich hatte denselben Punkt dann und habe dann zu meiner Frau gesagt, Simone, hol mich hier raus. Ich habe mich erkundigt, 5 bis 6 Monate. Und dann machen wir uns noch eine schöne Zeit.
Ja.
Und dann hat meine Frau, meine Familie, meine Freunde, die haben alle gesagt, nee, wir schaffen das.
Du bist zwar ein schwieriger Mensch, aber wir wollen ihn noch ein bisschen bei uns haben.
Und die haben das exakt. Und dann haben die dieses Wir benutzt.
Ja.
Was ich ja irgendwie ein bisschen perfide war, weil ich ja nicht sagen konnte, ja macht mal, ich bin nicht dabei.
Ja, ja.
Aber das hat mir unheimlich geholfen, muss ich dir sagen.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse, Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
One, two, one, two. Muss ich das so halten oder darf ich das irgendwo hinlegen?
Wie hätten also so gerne? Am besten wie live. Also ich finde, für einen Medienmenschen solltest du wissen, wie man ein Mikrofon hält.
Ich habe immer die anderen
Jörg
auf die Bühne geschickt.
Hoppe, einer der bekanntesten Unbekannten in Deutschland. Fernsehproduzent, Musikproduzent, du hast Viva erfunden, du hast Wiegald Boning, Olli Dietrich, Joko Winterscheid erfunden, Fernsehformate, noch und nöcher und vor allen Dingen einen meiner geheimen Lieblingsfilme. Den hast du auch gemacht, B-Movie, Lust und Sound in West-Berlin, über die 80er Jahre in Berlin mit sensationellen, ich weiß nicht was, Super-8-Aufnahmen mit Blixer Bargeld. Und ach so, das nur am Rande, das war dein erstes Leben, lieber Jörg, und dann kam der Krebs.
Genau.
Und jetzt lebst du in deinem zweiten Leben. Betrachtest du das auch so?
Ja, ich betrachte das auch so, weil...
Ein geschenktes zweites Leben.
Ein geschenktes zweites Leben und vor allen Dingen unheimlich tolles zweites Leben, was ich mir gar nicht hätte vorstellen können, dass es ein Leben nach Krebs gibt, was ich zum Teil viel, viel besser finde als das Leben, was ich vorher hatte, muss ich sagen, ja.
Weil, und das muss man erklären, du bist jetzt Charity-Onkel. Du hast eine Organisation gegründet, Yes We Cancer, die einmal im Jahr einen Kongress veranstaltet, die YesCon. Und was sich unterscheidet von klassischen Krebsveranstaltungen, es hängt nicht diese Betrübtheit, diese Traurigkeit oder auch vielleicht medizinische Distanz über der Veranstaltung, sondern es ist im besten Sinne ja fast so ein hippieskes Festival. Also vor ein paar Wochen Anastasia, Joko, du, alle standen so zusammen und alle redeten und auch für die Besucher, Besucherinnen, großes Ereignis. Warum diese Organisation?
Ja, die Organisation, die ist entstanden so aus meiner eigenen Erfahrung, die ich gemacht habe. Im teuersten Gesundheitssystem Europas hatte ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Das ging mit einer Fehldiagnose los. Und dann habe ich all das erlebt, was man nicht erleben möchte als Patient und schon gar nicht als Krebspatient. Es gibt so einen Begriff, den kennt keiner. Patientensicherheit heißt das. Das ist nämlich so, dass im deutschen Gesundheitssystem man da auch kranker wieder rausgehen kann, als man reingekommen ist. Und ich hatte mir dann auch einen Krankenhauskeim gefangen. Ich hatte Fehldiagnose, eigentlich alles, das ganze Programm. Und das waren so viele Learnings, dass ich dann, als ich da durch war, gesagt habe, das kann irgendwie nicht wahr sein. Ich muss da irgendwas machen, weil das, was ich da erlebt habe, Das möchte ich nicht, dass das andere Krebspatienten auch erleben.
Laienhafte Frage, du hattest Leukämie.
Ja.
Was kann man da fehldiagnostizieren?
Ja, es gibt Leukämie, gibt es ganz, ganz, ganz viele Arten. Es gibt nicht Leukämie, sondern alle möglichen Typisierungen. Und ich hatte die Art von Leukämie, da gibt es nur eine einzige Heilungschance. Das ist eine Stammzelltransplantation. Die braucht man dann, und das ist leider hier in Berlin, in Benjamin Franklin heißt das Krankenhaus, falsch diagnostiziert worden, so dass ich dann auch falsch therapiert wurde. Ich habe da irgendwelche Chemo es noch machen müssen, die ich gar nicht hätte machen brauchen. Und bin dann nach Leipzig gegangen in eine Einrichtung der José Carreras Stiftung und bin dort geheilt worden.
Wie hoch war die Heilungschance, die Heilungsaussicht?
Also auch sehr lustig, als ich hier in Berlin ins Krankenhaus kam, sagten mir die Ärzte, ob sie sind alt genug. Ihre Chance ist 40%. Und ich war so naiv, dass ich dachte, wow, so genau können die das machen. Ich habe das als eine positive Information empfunden. Das hört sich so an wie Präzisionsonkologie. Die wissen genau, was die machen.
40% heißt, von 10 schaffen es 4.
Ja,
okay. Genau. Und das war jetzt aber gar nicht so Präzisionsonkologie.
Das war genau das Gegenteil. Das war einfach mal so eine Statistik, völlig unabhängig von allem, von meiner persönlichen Krankheitsgeschichte. Das spielt ja alles eine Rolle. Aber in unserem Gesundheitssystem ja gar nicht. Da wird ja jeder genauso behandelt, ob er Männlein oder Weiblein ist. Vom Alter her kriegt jeder dieselbe Therapie, weil wir leider Möglichkeiten, die Medizin heute bietet, gar nicht einsetzen, nämlich das, was ich gerade gesagt habe, Präzisionsonkologie, die könnte das.
Und wenn du jetzt Yes We Cancer in einem Satz beschreibst, ist es eine Patientenorganisation? Ja. Ist es eine, wie sagt man, eine Pressure Group, würde man in Amerika sagen? Ihr übt Druck aus mit öffentlichen Mitteln, um was zu erreichen?
Ja, wir sind, man könnte auch sagen, wir sind eine Lobby-Einrichtung von Patienten. Wir sind ja mittlerweile auch im Lobbyregister drin. Und unser Interesse ist es, die Krankheit irgendwie aus dieser Tabuzone rauszuholen, wo sie immer noch drin ist. Jeder zweite Deutsche kriegt mal irgendwann im Laufe seines Lebens eine Krebsdiagnose.
Und die andere Hälfte kennt jemanden.
Das ist eigentlich eine Volkskrankheit. Absolut. Das ist auch die teuerste Krankheit, die es überhaupt gibt, Krebs. Und und wir wollen die aus dieser Tabuzone rausholen, wo die immer noch drin ist. Es ist immer noch so, dass Krebs ein Stigma ist und Krebs immer noch die Konnotation Tod hat, was völliger Quatsch ist, weil die Medizin Quantensprünge gemacht hat in den letzten Jahren und gerade noch ganz andere macht durch Digitalisierung und so weiter und so fort. Das ist so ein Anliegen und dazu gehört eben auch, dass wir, jetzt mal zurück zur Veranstaltung, dass wir, das ist unser Claim, du bist nicht allein, dass wir das erlebbar machen möchten. Dass wir nicht nur sagen, du bist nicht der einzige Krebspatient, es gibt ganz viele, sondern auch alle Stakeholder in dieser Gesellschaft zusammenbringen und Patienten auf Augenhöhe auf dieser Veranstaltung mit Politikern sprechen können, mit anderen Patienten, mit Ärzten, mit Menschen aus der Forschung, aus der Industrie, auch die Pharmaindustrie kennenlernen, die ja auch irgendwie so ein Image hat, was ich zum Teil falsch finde, dass sie das haben. Und das ist die Idee von dieser Veranstaltung.
Und sowas gab es bislang nicht. Das ist
Nein,
irre.
Das gab es noch nicht. Das gab's noch nicht.
Und du hast so ein bisschen die Regeln dessen, was du früher gemacht hast, nämlich wie kriegt man, Promis, Themen irgendwie zusammen. Eigentlich hast du aus deinem ersten Leben die Lehren und Erfahrungen genommen und in deinem zweiten jetzt für dieses hehre und nicht so kommerzorientierte Ziel umgebaut. Wie kriegst du die ganzen Promis zu so einem Thema? Ich könnte mir vorstellen, dass so Medienberater sagen, ach komm, geh da mal lieber nicht hin.
Hey, völlig richtig.
Das ist so ein bisschen, da sind alles so Halbtote.
Das bringt auch nichts, da gibt es ja auch gar kein Geld.
So, ne, kein Geld, keine Haare, ZDF ist auch nicht dabei. Warum kommen die trotzdem?
Die kommen trotzdem, weil wir das meistens nicht über die Agenturen machen, in der Tat. Weil ich von der einigen die Telefonnummer habe und die dann direkt anrufe.
Ja.
Deswegen kommen die, und die kommen, weil die alle auch das Thema kennen. Also der Joko, der ist bei uns dabei, weil er seine Mutter an Krebs verloren hat. In einem Alter, wo man da schon das vollbewusst mitbekommt und dann anschließend von seiner Tante großgezogen wurde, und so weiter und so fort. Oder Manuela Schwesig, die kommt, weil sie selbst Betroffene ist.
Ja.
Und so kann man das eigentlich, glaube ich, für alle sagen, die bei uns da kommen, die haben eine intrinsische Motivation. Auch Stefanie Giesinger, die hat selbst keinen Krebs, aber die hat auch eine Krankheit, die sie immer verschwiegen hat. Und dann hat sie gemerkt, in dem Moment, wo ich drüber geredet habe, hat mir das selbst wahnsinnig viel gebracht. Und es hat auch anderen Menschen was da draußen gebracht. Und so kommen die Leute dann zu uns und da muss ich auch gar nicht so großartig hinterher telefonieren, ehrlich gesagt.
Was ihr gemacht habt, finde ich prima. Ihr habt die Yes-App entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit gehe, aber so ein bisschen Tinder für Krebspatienten, oder?
Ja, das sage ich ja auch. Also, wenn man das ganz schnell erklären will, was ist denn das überhaupt? Mhm. Das ist also die niederschwellige Möglichkeit, mit anderen Betroffenen in Kontakt zu kommen. Und wir
das heißt ganz kurz, du mit deinem sehr speziellen Typ von Leukämie könntest über diese App irgendwen irgendwo finden, der...
Genau. Das ist also die moderne Selbsthilfegruppe, sag ich mal. Ja, es gibt ja Selbsthilfegruppen, die sucht man, wenn man in Berlin wohnt, hat man eine größere Chance als in Prüm in der Eifel. Und dann findet man so eine irgendwelche Menschen, die haben dieselbe Krankheit und aber nicht unbedingt dieselben Themen. Also ich habe eine Selbsthilfegruppe hier in Wilmersdorf gefunden, die in der Tat AML-Patienten sich dort getroffen haben. Alle meine Krankheit. Aber zum Teil andere Themen. Mhm. Ja, die haben sich über was ganz anderes unterhalten. Die hatten andere Probleme. Mhm. Und so ist die Idee zu der App entstanden. Und ich war ganz verwundert, dass es sowas nicht gibt, weil es gibt ja für Sex, für Hundespaziergänge, für Gaming, ach, ich weiß nicht, tausende Communities-Apps, aber nichts für Krebs. Genau. Und dann habe ich mit anderen Krebspatienten zusammen das Ding dann entwickelt, 2019 dann in die Stores und, ja, und da sind mittlerweile 25.000 Betroffene haben sich da akkreditiert. Und wir sagen ja immer, betroffen sind nicht nur die Patienten selbst, sondern auch deren Umfeld. Also da können sich auch Angehörige anmelden und sich austauschen mit anderen Angehörigen. Also nicht nur Patienten untereinander. Mittlerweile haben wir auch viele Ärzte, die da drin sich betätigen, indem sie da Gruppen leiten und. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke im Medien, wie du schon, glaube ich, erwähnt hast, und habe überhaupt nichts zu tun mit Medizin gehabt, bis ich dann da in dieses System reinkam. Und dann habe ich von Anfang an sehr großen Wert drauf gelegt, dass wir das mit ärztlicher Begleitung machen. Wir haben jetzt ein ganz großes medizinisches Advisory Board, also ein Beirat, mit dem wir alles, was wir machen, spiegeln. Also auch die Veranstaltung, die App, alles. Und
jeder, der in der Charité was mit Krebs zu tun hat, ist eigentlich in deinen Fängen. Muss man einfach mal sagen. Jörg hat sowas Tentakelhaftes. Wenn er sich einmal liebevoll mit seinen Fangarmen um jemand geschlungen hat, dann wird man ihn nicht so leicht wieder los. Ich sage das aus persönlicher, begeisterter Betroffenheit. Jörg hat mich auch gewonnen, auf dieser Konferenz hier und da zu moderieren. Und ganz ehrlich, Spaß ist jetzt vielleicht nicht so ganz das richtige Wort, aber ich bin selten im Jahr auch emotional so angefasst wie auf dieser Veranstaltung, weil da einfach Menschen, Manuela Schwesig ist ein Beispiel, aber auch viele ganz normale Menschen Geschichten erzählen, wo es einem kalt den Rücken runterläuft, wie allein sie sind, du hast von der Fehldiagnose, die Angehörigen. Und das ist das, du hast es gerade bei der App schon gesagt, warum gibt es das alles eigentlich nicht? Es gibt Patientenorganisationen. Warum sind die nicht schlagkräftig? Sind die zu speziell?
Ja, die haben viele, oder die meisten jetzt nicht falsch verstehen, die haben alle so einen Ansatz, irgendwelche, ich sag mal, Defizite dieses Gesundheitssystems irgendwie zu kompensieren. Die haben irgendwelche Angebote für Kinder oder mit uns könnt ihr irgendwo hin verreisen oder was weiß ich, was die alles anbieten. Mhm. Finde ich ja auch super. Mhm. Finde ich ganz toll. Aber den Ansatz haben wir nicht. Also wir unterstützen das. Wir haben ja auch einen Preis seit diesem Jahr, wo wir innovative Patientenorganisationen, die sowas machen.
Der Yes Award.
Der Yes Award, die auch Geld von uns bekommen, beziehungsweise von der Deutschen Postcode-Lotterie, die das finanziert für uns. Das finden wir alles großartig und wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz, nämlich den politisch zu wirken und wie gesagt, diese Krankheit anders zu positionieren in der Gesellschaft. Ja, bei uns kann man auch nicht spenden. Es kann man wohl, wenn man Großspender ist, aber wir sammeln keine Kleinspenden und so. Also ich finde das auch ganz fürchterlich.
Aber wann bin ich Großspender?
Großspender bin ich vielleicht ab 20, 30, 40, 50.000 Euro. Da gibt es ein paar Privatpersonen, die machen das. Okay. Aber ansonsten holen wir uns das Geld lieber aus der Industrie. Wir betteln nicht, wir betteln Englisch. Mhm. Und das ist unser Ansatz. Und ich finde das ja ganz, ganz fürchterlich, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen, zum Beispiel den Kerner, früher hat es die Nebel gemacht, dahinstellen mit so Betroffenheitsfilmchen, Almosen für Krebspatienten sammeln in einer Industrienation wie Deutschland mit dem teuersten Gesundheitssystem, finde ich beschämend. Muss ich ehrlich sagen, finde ich total beschämend. Es wird auch nichts transportiert, was irgendwo den Betroffenen das Leben mit Krebs erleichtert. Mhm. Gar nichts. Null. Ja, und das finde ich alles völlig falsch. Und wir suchen da irgendwie neue Ansätze und anscheinend gibt's viele Menschen in diesem Land, die das aussuchen. Irgendwie Ärzte zum Beispiel, auch in der Industrie, auch in der Politik. Wir haben ja wahnsinnigen Zuspruch. Da gibt's viele, die sagen, nee, das muss irgendwie anders laufen.
Du hast jetzt zwei Gesundheitsminister persönlich erlebt. Jens Spahn in den ersten zwei Jahren, dann jetzt Karl Lauterbach. Hast du das Gefühl, jetzt mal ganz abgesehen von parteipolitischen Orientierungen, dass denen das Problem bewusst ist?
Ja. Ja. Also als ich mit frisch im Krankenhaus lag, da kriegt man ja immer wahnsinnig viele Bücher geschenkt von jedem, der einen besucht.
Vielleicht schaffst du das noch?
Ja, vielleicht schaffe ich das noch, genau. Meistens so dünne Taschen.
Ja, genau.
Das kriegt er noch hin. Ja. Genau, und da war auch so ein dünnes Buch dabei, in der Tat, die App vom Arzt von Jens Spahn, da war der noch gar nicht Gesundheitsminister. Mhm. Da gab es aber dieses Buch, da habe ich das gelesen, denke ich, ja geil, super. Mhm. Was auch bei mir völlig falsche Erwartungen geweckt hat. Und dann wurde der ja Gesundheitsminister und wir haben ja dann 2019 die erste, mitten in Corona rein, die erste Yescon, so heißt unsere Veranstaltung, gemacht. Und dann hatte ich sofort einen Termin bei Jens Spahn. Da waren wir noch so klein, haben die Veranstaltung noch gar nicht gemacht. Die App war gerade auf dem Markt sozusagen. Da hat sich überhaupt noch nichts drin abgespielt in der Community-App. Und da hatte ich gleich schon einen Termin bei dem. Und der hat gesagt, ja, finde ich super. Und der hat gleich die Schirmherrschaft übernommen. Mhm. Und das ist nahtlos dann übergegangen zum Lauterbach. Mhm. Und was der Lauterbach jetzt da gerade vorhat und so, kann ich nur begrüßen, finde ich eigentlich fast alles richtig.
Als nicht ganz der Ältere von uns beiden, aber trotzdem lange Jahre, Jahrzehnte mit diesem politischen System geschlagen.
Ja,
es gibt so ein Bullshit-Bingo und das heißt, unser Gesundheitssystem muss jetzt transformiert, digitalisiert, modernisiert werden. Ja, das höre ich aber von jedem und jeder.
Der meint das, glaube ich, ernst.
Ja.
Ja, der meint das ernst. Es ist ja auch mal endlich mal jemand, der vom Fach kommt und diesen Posten da bekleidet. Das war ja leider nicht immer so.
Also Ulla Schmidt war mal für die Sozialdemokratie Gesundheitsministerin.
Das war vor 25 Jahren.
Ja, das ist schon ein Weilchen her. Ja. Die hat damals schon mit großer Überzeugung zum Beispiel die elektronische Patientenkarte. Genau.
Die dann der Rösler von der FDP mal kurz eben weggekickt hat.
Ist das nicht die Digitalisierungspartei, die FDP?
Dachte ich auch.
Okay, Haken dran.
Ja, gut, ist
aber
ja
diese komische elektronische Gesundheitskarte hat uns jetzt seit 20 Jahren verfolgt, hat, glaube ich, inzwischen auch mehrere Milliarden gekostet. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass da bei der Digitalisierung noch was geht. Das ist ja eines eurer Themen.
Top-Themen.
Wie heißt dieser etwas typisch Jörg zugespitzte Slogan, deine Daten töten?
Digitalisierung tötet.
Digitalisierung tötet schon mal.
Und dann kommt ein Aufwecker.
Deinen Krebs. Deinen Krebs. Und jetzt sind wir an einem wirklich spannenden Punkt. Auch das habe ich auf der YesCon gelernt. Ein gemeinsamer Bekannter, der Prostata-Experte Thorsten Schlomm hier von der Charité, natürlich Professor wie alle, der ist relativ weit vorne, was so diagnostische Sachen angeht. Und der sagt dasselbe wie du, kein Krebs ist wie der andere. Das ist ganz viel individuelles, genetisches Bla. Und du brauchst für Forschung eigentlich mehrere dieser Menschen und allein die zu finden, und da reicht so eine App natürlich auch nicht. Das ist halt ein Digitalisierungsziel, einfach mehr Informationen zu bekommen. Die hat man, also die sind da, sie werden nur nirgendwo so richtig gesammelt, weil die Datenschützer, das ist Eigentum und. Was könnt ihr da tun, außer den wirklich bemerkenswerten Slogan Digitalisierung tötet in die Republik zu pusten?
Also man muss wirklich wissen, dass die Onkologie heute oder Hämatologie, dass die Krebsforschung so weit ist, dass man heute vielen, vielen Menschen irgendwie eine Therapie geben könnte, die dazu führt, dass sie den Krebs auch überleben. Man könnte heute auch schon vorhersagen, ob ich überhaupt ein Kandidat bin für die oder die Krebsart. Das könnte man machen, wenn man alle Daten von allen Krebspatienten hätte, die zusammenlaufen würden. Und mittlerweile wissen wir, ist KI auch ein ganz großes Thema in der Medizin, auch schon länger. Und dann könnte man sagen, der und derjenige hat die und die Geschichte, Krankheitsgeschichte, das wird ja gar nicht gemacht bei uns. Das ist völlig, habe ich gerade schon erwähnt, völlig uninteressant, wer da kommt. Jeder kriegt eine Standardtherapie, ob er Frau oder Mann ist, Alter, gar keine Rolle spielt. Dann kriegt das. Und dann könnte man individualisiert Prävention betreiben. Man könnte sagen, du brauchst nur alle 10 Jahre zur Vorsorge kommen, weil du überhaupt nicht in das Raster da reinfällst.
Und du kommst bitte
jeden Monat sozusagen. Und so weiter, das könnte man machen. Bis hin zu so einer Präzisionsonkologie, die dann auch mit unterschiedlicher Medikation und ist, könnte man heute alles machen. Macht man aber nicht, weil wir sammeln Daten, aber die werden nicht ausgetauscht. Die laufen nicht in einen Hub rein. Wir haben ja auch in dem Gebiet Föderalismus. Ja, das ist ja auch so, dass wir dann 18 Datenschutzbehörden haben im Gesundheitswesen. Und dadurch sind wir eben auch Platz 18 bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen in Europa. Ja, und
das ist jetzt nicht so dolle, ne?
Das ist,
wenn man so liest, so Rumänien liegt vor uns.
Genau, das ist nicht so dolle. Und wenn man dann noch hört, dass wir bei der Lebenserwartung auch Schlusslicht sind, dann fragt man sich eigentlich, reicht mir das schon, wenn ich teuerstes Gesundheitssystem, schlechteste Lebenserwartung
und mieseste Digitalisierung
finde den Fehler. Da muss es irgendeinen Kausalzusammenhang geben, vermute ich mal.
So, wenn man jetzt alle diese Datenschutzbeauftragtinnen, muss man wahrscheinlich gendern, wenn man die jetzt alle mal ein Jahr lang in meinetwegen auch bezahlten Urlaub schickt, wäre dann was geholfen? Also sind das die Bremser im System?
Das sind die Bremser im System in der Tat, wie ich glaube, das ganze Land hier ausgebremst wird von Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahmen für Juristen. Ja, wir haben ja in keinem Land der Welt so viele Regularien und Gesetze wie in Deutschland. Das weiß ich, weil mein Sohn hat Jura studiert, der hat mir da mal so eine Grafik gezeigt. Das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Dann weiß man auch, warum hier sich nichts mehr bewegen kann in diesem Land. Das sind sicherlich große Verhinderer. Plus, das muss man auch wissen, wie viel Lobbys und Interessengruppen hier in diesem Land überall mitquatschen können bei Themen, wo du sagst, was haben die denn damit zu tun? Plus die ganzen Verbände, die es alle gibt. Ja, Ärzte, Kammern und ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ja, da wir jetzt ja eingebunden sind von der Gematik und auch vom Bundesgesundheitsministerium, in der Tat, die uns immer zeigen, guck mal hier, an den und den Stellen arbeiten wir Gesetzesentwürfe und so, da sehe ich ja auch, was andere da so und wer da alles mitreden darf. Like Dieken hat auf der Yescom gesagt letzte Mal, das muss eigentlich Chefsache sein.
Moment, Dr. Markus Leik-Dieken ist Chef der Gematik. Das ist wiederum das Unternehmen, das im Auftrag der Bundesregierung die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreibt.
Und die Patientenakte, die elektronische.
Und die, all dieses.
Genau. Vielleicht darf ich noch was ergänzen.
Absolut.
Das funktioniert ja bei uns auch deshalb nicht, weil das ja alles immer freiwillig ist. Also in den fast allen Ländern dieser Welt, die sowas schon haben. Das sind die ganzen Nachbarn hier in Schweden, Dänemark, ein bisschen auch nach Finnland und auch aber auch in Österreich, in Spanien, überall gibt's das. Da ist die elektronische Patientenakte, die hat jeder. Dann kann ich aber sagen, die möchte ich nicht haben.
Ja.
Bei uns ist es aber genau umgekehrt. Hat keiner und du musst die extra beantragen, du willst sie dann haben. So wie das ja auch ist mit Organspenden. Das ist ja auch bei uns freiwillig und deswegen werden ja in unserem Land pro Jahr gibt's wie viel Spender, weißt du's?
Ich meine, das hätte ich auf der YesCon gelernt, aber es sind blamabel wenige, irgendwie ein paar tausend oder so.
800.
800?
Ja.
800 kaufen Organe wir, werden in Deutschland
nein,
gespendet?
Nein, 800 wir mehr Organe, weil einige Spender sagen, ihr könnt alles haben. Ja.
Okay.
Das sind 800 Personen.
Ja.
Ja, das sind eine krumme Zahl, 840 oder so, und so was. Und 10.000 warten jedes Jahr und kriegen keine. Und den kaufen wir, wie viele Dinge, lieber dann im Ausland, Organe.
Wo du nie weißt, wo du sie herbekommst. Organhandel ist ein Riesenthema bei diesen ganzen Schleusern,
migrantischen Wegen. Was dann auch ethisch und so weiter, finde ich, sehr bedenklich.
Absolut.
Terrain ist, aber das wird dann so gelöst, okay, wir kaufen das im Ausland, ist ein bisschen teurer, aber egal. Wie wir ja auch Daten im Ausland kaufen. Also Forschung wird in Deutschland sehr stark, wenn sie überhaupt noch betrieben wird, wird sehr stark mit Daten aus dem Ausland, weil wir hier Daten ja gar nicht zum Teil haben. Auch die ganzen Corona-Daten, die kamen alle aus dem Ausland, weil wir die ja gar nicht erfasst haben.
Was ich von Markus Leik-Diegen gelernt habe, und das fand ich einen interessanten Ansatz, der sagt, naja, normalerweise versucht man mit Medien oder sonst wie Druck auf die Politik auszuüben, dann holt man sich vielleicht noch die Industrie zur Hilfe. Du hast einen etwas anderen Ansatz. Du sagst, die vielen Millionen Patienten in diesem Lande, die jetzt alle, naja, in ihren Spezialorganisationen und Verbänden unterwegs sind, die können eigentlich, weil die wählen alle, die zahlen alle Steuern.
Ja.
Da muss der Druck muss quasi von der Straße kommen.
Der Druck muss von der Straße kommen, völlig richtig, aber der kommt nicht von der Straße, weil in diesem Land seit 25 Jahren dieser Datenschutz den Leuten das Gehirn vernebelt hat.
Mhm.
Ja. Ich bin auf sehr vielen Veranstaltungen, Patientenveranstaltungen, war ich letzte Woche noch in Mannheim und wo bin ich immer überall. Und dann sitzen da Patienten und dann fragt man die, würdet ihr eure Daten? Oh nee, besser nicht.
Ja, weil aber bei uns, Moment, die haben doch ein Interesse daran als Patienten.
Ja, die haben alle Angst vor diesem Quatsch Datenschutz. Die wollen dir deine Daten da und dann kriegt dann dein Arbeitgeber die Daten oder deine Versicherung. Mhm. Du hast ja nur Nachteile von. Das ist so das, was die Leute dann im Kopf haben. Und das andere ist ja gar nicht vermittelt worden. Es ist ja gar nicht vermittelt worden, dass das eigentlich die beste Medizin ist, die man überhaupt haben kann als Krebspatient. Es ist nicht vermittelt worden, es wird nicht vermittelt, dass wir einen Datenschutz haben, der derselbe ist wie in ganz Skandinavien.
Ja.
Überall. Wir haben europäische Datenschutzrichtlinien, die sind in Deutschland genauso wie in unseren Nachbarländern, die da viel weiter, wird hier aber anders interpretiert.
Wir haben den Ehrgeiz, besonders vorbildlich zu sein.
Ja, und ich frage mich mal, vielleicht auch geschichtliche Ursachen, so mit Stasi und keine Ahnung, was und alles. Und
Euthanasie damals.
Ja, Mengele. Vielleicht haben wir da irgendwas in unserer DNA drin, wo wir anders reagieren als in anderen Ländern. Wenn die Digitalisierung hören, ist es meist, wow, was kann man denn da machen? Und bei uns, Hilfe, was kommt da?
Kannst du schon über euer Geheimprojekt reden? Das, wenn ich das jetzt verrate, ist es natürlich öffentlich. Ich versuch's einfach mal. Wenn schon keiner diese Daten sammelt, warum dann nicht ihr?
Kann man sich das vorstellen? Ja, das ist eine gute Frage, die ist uns auch gestellt worden von anderen Stakeholdern, nenne ich sie jetzt mal, die sich da mit dem Thema beschäftigen, dass eine Schwierigkeit ist in Deutschland, so einen Datenhub, nenne ich es jetzt mal, da wo das zusammenlaufen könnte.
Pool
noch alles viel besser.
Rein.
Ja, alles rein.
Ja.
Sehr schwierig, weil es die vielen, vielen Partikulärinteressen gibt und deswegen sagen viele, die da wirklich sich sehr gut auskennen in dem System und das schon seit Jahren versuchen. Es sollte eigentlich ein Versuch jetzt mal sein, dass vielleicht eine Patientenorganisation, eine gemeinnützige Patientenorganisation, vielleicht diejenigen sind, die am besten so Daten verwalten könnten, natürlich mit einem Aufsichtsrat und bla bla, was man dann alles so hätte. Und das ist in der Tat etwas, was von außen an uns rangetragen wurde. Und ja, ich finde, das ist ein Traum, wenn wir in Deutschland, egal wie, da endlich mal einen Meter weiterkommen und nicht den Anschluss an die Welt und an die moderne Medizin verlieren
und
wir dann nicht irgendwann bei Amazon Health alle irgendwie uns anmelden müssen.
Dass jeder, der möchte, kann quasi seine krebsrelevanten Daten bei euch abliefern. So
das wäre die freiwillige Geschichte, ja. Das wäre es. Am besten wäre ja noch, dass die gesammelten Daten, die es sowieso schon gibt, dass wir die rübergeschickt kriegen von der Charité und keine Ahnung von wem alles. Ja. Aber sicherlich wäre der erste Ansatz, den du gerade genannt hast, dass man sagt, du Hallihallo, Das macht ja der Schlomm, den hast du, Professor Schlomm, den ja, ich schätze, der macht das ja schon
extra Folge.
Ach ja, wunderbar,
ja, der hat er auch verdient. Folge. Ja, erstens ist er ein netter Pionier. Kerl. Zweitens finde ich, Männer in der zweiten Lebenshälfte sollten sich immer gut mit Prostata-Experten stellen.
Das in der aber, Tat.
Ich erkläre das jetzt zu einem völlig egoistischen Ziel.
In der Tat.
Aber Thorsten Schlomm erzählt ja auch die Geschichte, wenn der Daten von Patienten haben will, von anderen Krankenhäusern, dann ist das jetzt nicht selbstverständlich.
Nein.
Und da schlackert man ja wirklich mit den Ohren. Gut, okay. Aber dann wärst du auf deine, ich meine, hey, du könntest jetzt deinen Ruhestand genießen. Du könntest wie alle anderen Prominenten auf Mallorca deine Finca zum dritten Mal umspritzen. Weiß der Geier was? Und stattdessen bist du dann der Datenonkel.
Ja, ich.
Oder ziehst du dich dann
zurück? Ich beschäftige
zurück?
Mich ja jetzt, ich mache ja seit ein paar Jahren jetzt hier quasi so ein Crash-Studium
ja.
Medizin und habe natürlich auch mitbekommen, dass das Geheimnis des Alterns das ist, dass man, es gibt wirklich viele Studien, die ja. belegen, das Geheimnis des Alterns ist, dass man es schafft, im Alter noch irgendwie am Leben teilzunehmen und noch irgendwie wichtig zu sein, irgendeine Funktion zu haben.
Deswegen Sinn zu stiften.
Sinn zu stiften, deswegen wird die italienische Mama, die immer noch das Essen kocht, die Oma mit 85, die wird
fit,
auch 90,
ne? ja,
weil die dann noch gebraucht wird und so weiter. Und ich habe da einen wahnsinnigen Spaß dran, viel zu lernen und tolle Menschen kennenzulernen und vor allen Dingen etwas zu haben, was ich im Fernsehgeschäft, was ich früher ja gemacht habe, gar nicht hatte, da habe ich eine Quote bekommen. Mhm. Ab und zu mal eine Mail, wo irgendjemand geschrieben hat, was ist denn mit der Scheiße?
Ja, komm, Grimme-Preis hast du auch mal gekriegt.
Ja,
ne?
Gut, aber ich hatte nie den Kontakt zu Zuschauern.
Ja.
Diesmal habe ich so ein Feedback und da schreiben Leute, ach, wie toll ist das denn? Die hat mir geholfen und das ist großartig.
Suche gerade in deiner Biografie, ob du jemals was mit Johannes B. Kerner zu tun hattest, finde ich nicht.
Nein.
Weil ich wollte gerade so meine Hand so feucht warm auf deinen Unterarm legen und sagen, Jörg, was hat das mit dir gemacht? Weil es interessiert mich wirklich. Du bist mit 40%iger Überlebenswahrscheinlichkeit dem Sensenmann nochmal davon gehuscht. Hat das was mit dir gemacht?
Ja, ich erzähle auch immer ganz gerne, warum ich das hingekriegt habe. Das habe ich ja nicht alleine gemacht. Und so ist auch der Claim, Yes, We Can, entstanden. Das war ja eine Gemeinschaftsleistung. Ich hatte den Punkt. Meine Mutter, muss ich sagen, hatte dieselbe Krebserkrankung. Mhm. Die hat dann mittendrin aufgegeben. Habe ich mich damals total drüber aufgeregt. Ich habe gesagt, sag mal, geht's noch? Du machst das jetzt zu Ende.
Was heißt aufgegeben? Die Chemo?
Ja, die hat dann gesagt, nee, ich mache das jetzt nicht weiter.
Das war ihr zu
hart. Heftig und die hatte nicht die Fantasie, dass man sich da jemals von wieder regenerieren kann. Ich ja auch nicht. Ich hatte denselben Punkt dann und habe dann zu meiner Frau gesagt, Simone, hol mich hier raus. Ich habe mich erkundigt, 5 bis 6 Monate und dann machen wir uns noch eine schöne Zeit.
Ja.
Und dann hat meine Frau, meine Familie, meine Freunde, die haben alle gesagt, nee, wir schaffen das.
Du bist zwar ein schwieriger Mensch, aber wir wollen ihn noch ein bisschen bei uns haben.
Und die haben das exakt. Exakt. Und dann haben die dieses Wir benutzt.
Ja.
Was ich ja irgendwie ein bisschen perfide war. Weil ich ja nicht sagen konnte, ja, macht mal, ich bin nicht dabei.
Ja, ja. Naja, das ist ein bisschen dieses Bild-Zeitungs-Wir, ne?
Ja,
wo man so eingemeindet
Papst.
Ja, genau.
So war das ungefähr. Ja, aber das hat mir unheimlich geholfen, muss ich dir sagen. Ja, ich
man muss dazu sagen, Simone, Shoutout an dieser Stelle. Simone Adelsbach ist bessere Hälfte kann man bei euch gar nicht sagen. Mhm. Sie ist mindestens besseres Dreiviertel.
Ja.
Sie muss immer das in realistische Sachen übersetzen, was du wieder so an Flausen mitbringst. Also diese Frau ist ein Phänomen und ohne sie wärst du auch nicht zu erklären.
Aber das weiß man ja, hinter jedem Mann oder so ähnlich steht.
aber dieses We war für dich tatsächlich so eine, mehr als eine Krücke.
Und das war mehr als eine Krücke und das ist mir dann erst so im Laufe der Krankheit dann auch so bewusst geworden, was das für ein Empowerment ist. Und ich frage mich immer, wie kriegen Leute das hin, die alleinstehend sind. Es gibt so viele einsame Menschen in diesem Land. Wie kriegt man das hin? Und auch da gibt es Zahlen, die kriegen es eben nicht hin. Die Überlebenschance von Singles ist deutlich schlechter als von Menschen, die ein soziales Umfeld haben.
Ist das so?
Gibt's, ja, das ist so.
Dazu gibt es immerhin Daten.
Dazu gibt es Daten, ja.
Deswegen Yes, We Cancer.
Ja.
Wo wir gerade jetzt, wo ich meine Hand immer noch feucht warm auf deinem Unterarm, liegen habe, hat das auch dieses erste und zweite Leben, dieses Überleben, hat dich das auch in einem Sinne gläubiger, schicksalsergebener, gelassener, bewusster gemacht?
Also ich hatte ein zeitlebens ein wahnsinniges Problem mit Tod. Ich glaube, da war ich schon 50, 55, erste Mal auf einer Beerdigung gewesen. Ich habe es also wirklich erfolgreich hingekriegt. Erfolgreich hingekriegt, dass ich dann immer irgendwie schon als junger Mensch, wenn die Oma und so, dann war ich krank an dem Tag. Oh nee, ich habe solche Magenschmerzen oder keine Ahnung, was ich hatte.
Oh.
Und ich fand das ganz, ganz fürchterlich, dass man sterben muss.
Mhm.
Und bin dann erst später habe ich mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt, aber auch nicht richtig bewältigt. Und das, muss ich sagen, habe ich wirklich durch die Krankheit und mit der Krankheit, während der Krankheit, habe ich das für mich bewältigt. Ich habe das Thema heute nicht mehr. Dafür war das gut, weil wenn der Schnitter dir dann wirklich mal auf die Schulter klopft und so, okay, der ist jetzt schon da, dann ist das nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung.
Ja.
Das andere, was wichtig war oder wichtig ist, ist, dass ich heute Dinge mache, die ich mir nie zugetraut habe vorher. Also ich habe schon, keine Ahnung, einen Fernsehfirma an die Börse gebracht und so einen Quatsch, aber ich habe mich nie, deswegen findet man ja auch nichts von mir, so im Netz mich mal irgendwo hingestellt, eine Rede gehalten oder einen Podcast gemacht, gab es damals aber auch noch nicht.
Yeah.
Und sowas gar nicht gemacht. Ich hatte überhaupt keinerlei Sendungsbewusstsein. Ich war auch in keinem Verband von irgendwelchen Fernsehfuzis oder das habe ich alles nicht gemacht. Und das erste Mal in meinem Leben, dass ich jetzt mich berufen fühle, mich dahin zu stellen und wo ich mir früher immer in die Hose gemacht habe vor Menschen.
Das war scheu tatsächlich?
Ja. Ich habe also die anderen immer auf die Bühne geschickt, als Fernsehproduzent.
Aber
ich
und davon selbst, jede Menge.
Ja, aber ich selbst bitte nicht. Ja.
Eine Frage, die mich umtreibt, wenn du so eine Krankheit, so einen Krebs in dir hast, entwickelt man dazu eine wie auch immer geartete Beziehung?
Ja.
Also ist das der Feind? Gibt man dem einen Namen? Freundet man sich an? Geht man in einen Dialog damit?
Also ich habe mich, das macht aber glaube ich jeder Krebspatient, sagt, wo kommt der denn jetzt her? Wieso ich?
Ja klar.
Und so weiter. Und das war auch meine allererste Frage. Und ich bin ja immer noch der totalen Überzeugung, dass man das merkt, wenn der kommt. Ich hatte mal während einer Berlinale die Gelegenheit mit Christoph Schlingensief mich sehr intensiv abends unterhalten. Da hatte ich noch keinen Krebs, aber er schon. Und dann sagte er, ich weiß genau, wann der Krebs gekommen ist. Und so. Und ich könnte es auch sagen. Ich kann es genau benennen. Und dann hat sich eben auch das insofern sogar bewahrheitet, dass meine hämatologischen Werte in der Tat zu dem Zeitpunkt, den ich genau benennen kann, sich auch verändert haben.
War das ein Ereignis oder
einfach nur so ein Gefühl? Ja, das hat ein bisschen mit dem zu tun, was ich gerade erzählt habe.
Okay.
Da sind hintereinander weg sehr gute Freunde von mir gestorben und du hast diesen Film B-Movie erwähnt und im Abspann gibt's hinten die Namen, auch da danke ich denen allen, da gehört Jochen Hülder dazu, der Manager von Toten Hosen oder Peter Razun, der Musikchef von Radio 1, der Vorgänger.
Legende.
Ja, genau. Und so weiter sind ein paar Freunde von mir oder auch William Röttger, der hier Low Spirit und Techno eigentlich hier auf die Straße gebracht hat in Berlin und die sterben alle innerhalb von 5 Monaten. Und dann war ich innerhalb von 5 Monaten war ich auf 4 Beerdigungen hintereinander weg, was für mich eine unheimliche Herausforderung war. Ja, und dann habe ich anschließend nicht mehr arbeiten können. Und ich bin dann ins Büro gegangen, habe dann meine Assistentin gesagt, du, ich kann nicht und ich muss nach Hause fahren. Dann habe ich die ganze Zeit geheult. Dann habe ich eine Trauma-Therapie gemacht. Mhm. Und meine Blutwerte haben sich zu dem Zeitpunkt wirklich wochenweise verändert. Dann hatte ich mal B12-Mangel, dann der Wert stimmte nicht, jener nicht. Und
es war Unordnung.
Totale Unordnung. Ja. Und dann hatte ich irgendwann dann auch ein hämatologisches Blutbild, mhm, was mein Hausarzt, also kein Blaming jetzt, dann auch gar nicht weiter verfolgt hat, weil er dachte, na, nächste Woche ist es wieder anders.
Ja, ja.
Genau. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich dann genau sagen kann, da ist es passiert. Und ich weiß es nicht, wenn man in der Lage ist, so in sich hineinzuhören und auch die Zeit hat, was gibt ja Leute, die meditieren, und was machen die nicht alles, dann kann man, glaube ich, den Krebs hören.
Interessant. Gibt's dazu Untersuchen?
Ja, das ist eben, das ist so
zwischenweltlich.
Das ist so Twilight Zone, ja. Von Mediziner. Naja, nein, ja, natürlich klar, nicht. Gibt es und so. Und
ja.
Das ist dann mehr so eine, weiß ich nicht. Also ich glaube da dran.
Was macht dir Mut?
Was mir Mut macht, also mir macht Mut zum Beispiel jetzt gerade bei der Arbeit auch, dass ich wirklich glaube, dass wir vielleicht das jetzt hinkriegen können, auch wenn es schon wieder ein Jahr lang verschoben wurde, endlich diesen Schritt in die Digitalisierung des Gesundheitswesens zu machen. Mhm. Ja, da sind jetzt genug Kräfte am Werk und auch der Lauterbach und so, also dass das jetzt passiert. Und mir macht auch Mut, dass wir immer mehr werden. Also mit jeder Veranstaltung, mhm, ja, was wir machen, kommen wieder neue an und sagen, finde ich ganz großartig. Ich bin dabei. Das macht mir unheimlich Mut, dass wir, ja, ich war jetzt kürzlich auch mit Like Dicken, den hatten wir jetzt gerade,
ja,
der das eben auch so sieht, dass wir gerade an so einem, an einem Punkt sind, wo das, was wir jetzt 25 Jahre nicht hingekriegt haben, jetzt aber auch dringend notwendig ist. Das ist jetzt jedem klar. So geht es gar nicht weiter. Das kollabiert, das Ganze, und läuft darauf hinaus, wenn man nichts macht, dass wir dann wahrscheinlich in 5 Jahren uns alle bei Amazon Health anmelden können. Mhm. Die arbeiten nämlich daran.
Völlig klar, weil
Riesenmarkt, die haben auch schon die Daten.
Natürlich haben die Daten, und wahrscheinlich sind unsere Einkaufsdaten inzwischen auch für Krankheitsvorhersagen irgendwie.
Genau.
Schwangerschaften.
Und die sagen, der kauft auch immer den völlig falschen Scheiß ein, da muss man ja krank werden.
Vom Punk über Techno zu Yes We Cancer. Das war Jörg Hoppe, Erfinder, Begründer, Kopf und Turbo dieser Organisation, und wir hoffen alle sehr, dass das mit den Daten, mit dem Datenpool klappt. Das wäre auch so ein Zeichen für bürgerschaftliches Engagement.
Genau.
Was einem auch Datensolidarität,
ja,
auch
so einen
Glauben an diese Gesellschaft,
genau,
zurückgäbe.
Das gäbe an den Glauben an diese Gesellschaft zurück, die dringend irgendwie weg muss von dem Be Yourself. Das ist ja die Leitkultur.
Mhm.
Be Yourself. Ja. Jeder für sich und Gott gegen alle. Und das funktioniert aber leider nicht. Ja, das funktioniert in der Gesellschaft nicht und im Gesundheitswesen schon gar nicht. Und ja, die nächste YesCon ist übrigens am 4. und 5. Mai.
2024.
Und vielleicht
lässt man mich wieder ans Mikrofon.
Ja, unbedingt. Ohne dich machen wir die Veranstaltung gar nicht.
Ach Jörg, das ist so schön zu hören. Jetzt habe ich gerade meine Recherchehilfe zugeklappt. Vielen Dank, Jörg Hoppe.
Danke dir.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.